I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple, can't get any simpler than that.
Es ist der 2. April 2025. US-Präsident Donald Trump kündigt einen großen Liberation Day an. Zölle gegen eine Vielzahl von Ländern, gegen die größten Handelspartner der USA, gegen China, gegen Vietnam. Es folgt ein Börsenbeben, Market Meltdown, Panic Monday. Aber dann, eine Woche nach der Rede, ändert Trump offensichtlich seine Meinung und rudert zurück bei den Zöllen gegen viele Länder. Zollpause nennt er das. Und am Morgen, bevor er diesen Rückzieher offiziell verkündet, setzt er einen Post ab in seinem eigenen Social-Media-Netzwerk Truth Social. 9. April, 15.37 Uhr, deutsche Zeit. 9.37 Uhr, Ortszeit auf Truth Social in den USA. Und diese Nachricht, die beschäftigt jetzt die halbe Welt. This is a great time to buy. DJT. Der US-Präsident schießt Investment-Tipps raus, kurz bevor er seine Zollpläne kassiert und die Märkte durch die Decke gehen. What the fuck?
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft? Mit Bochorn Kim und Markus Wolf.
Also ich weiß nicht, wie eure Feeds aktuell so aussehen. Meiner ist gerade sowas von voll, hier Mitte April, während wir aufzeichnen, mit Trump, Zöllen und den lustigen, gefühlt endlosen Memes und Reels dazu, die es dazu gibt.
Und die leitet Bo dann immer weiter. Danke, Bo. Thanks
gerne,
for your service.
Gerne.
So bin ich auch up to date. Es waren ziemlich wilde Wochen. Man verrät, glaube ich, nicht zu viel, wenn man sagt, im Bereich des Wirtschaftsjournalismus gibt es gerade viele leuchtende Augen, weil es sehr viel zu erzählen gibt. Es gibt aber auch viele sehr müde Augen, weil es eben relativ viel zu erzählen gibt. Und weil so viel passiert, überlegen wir im Team auch je nach Nachrichtenlage, ob wir vielleicht Sonderfolgen produzieren, ob irgendein Thema noch mehr Erklärung braucht.
Und ganz ehrlich, wir haben richtig gestruggelt. Wir haben uns vergangene Woche natürlich auch zusammengesetzt, aber dann doch gesagt, so eine speedy Sonderfolge, die wird's erstmal nicht, vor allem, weil es momentan einfach gefühlt unsinnig ist, einzelne Börsentage zu kommentieren, weil am nächsten Tag wieder alles anders aussehen kann. Und dann sind wir auf eine Sache gestoßen, wo wir selber gesagt haben, wait a minute,
genau.
Was?
Wir, das sind Burch und Kim, das bist ja du.
Hallo.
Und Markus Wolf, das bin ja ich, von What the Wirtschaft aus dem Team. Und eigentlich schauen wir ja alle zwei Wochen auf einen Gegenstand, der die Weltwirtschaft besser erzählt. Oder zum Beispiel darauf, wie Bitcoins gemeint werden. Und eben heute darauf, was eigentlich genau Insiderhandel ist, was an diesem Vorwurf dran ist. Das ist nämlich der Vorwurf, der nach diesem Trump-Post jetzt die Runde macht. Und ob an den Vorwürfen gegen Donald Trump etwas dran ist, das schauen wir uns auch an. Und wenn ganz viel los ist, wie gerade jetzt, dann machen wir das nicht nur alle zwei Wochen, sondern eben sogar mal in kürzeren Abständen.
Ich sag nur, ohne Fleiß kein Reis, ne?
Ist so.
Also, so viel schon mal vorweg. Am Ende dieser Folge, da wisst ihr ja, wie genau Insiderhandel eigentlich definiert wird und welche Kriterien man dafür erfüllen muss. Ob diese Kriterien bei Donald Trumps Post zutreffen und ihr wisst, versprochen, mehr darüber, warum die USA vielleicht sogar ein bisschen bessere Regeln hat mit Bezug auf Insiderhandel als wir hier in Deutschland.
Also nochmal alles auf Anfang. Wir versuchen erstmal zu klären, was überhaupt passiert ist vielleicht, bevor wir zu einer Einschätzung kommen. Also we listen and we don't judge sozusagen.
So nämlich.
Nochmal der Ablauf der Ereignisse. Der Liberation Day, der 2. April, ist vorbei. Die Börsen weltweit sind abgestürzt. Jeder Finfluencer schwört seine Follower mantramäßig darauf ein, Ruhe zu bewahren. Und für die allermeisten tut der Blick ins Depot mehr weh als ein Sturz in die Rosenbüsche hinter dem Weißen Haus.
Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ich glaube, du fängst da so eine Stimmung mit auf, in der wir zumindest zu diesem Zeitpunkt ja waren. Und dann der 9. April. Man würde meinen, durchschnittlicher Mittwoch in der Trumpschen Welt. Da wird aber dieses Statement auf der eigens gegründeten Plattform Truth Social in die Welt gesetzt. Ich liebe es auch, das irgendwie nochmal nachzusprechen. This is a great time to buy. DJT. Also in Trump-Manier übersetzt, jetzt oder nie, weil trust me, bro. Und Markus, ganz ehrlich, wann hast du von diesem Statement mitbekommen?
Ich glaube, da ging es schon um die Vorwürfe des Insiderhandels, muss ich sagen. Also ich bin natürlich nicht auf Truth Social, aber man kriegt es ja dann doch ganz gut mit, was er wo postet.
Und was war so deine erste Reaktion?
Ehrlich gesagt ist mein Eindruck, dass man sich von Trump manchmal so reinlegen lässt, indem man auf jedes Statement von ihm eingeht und das immer kommentiert. Und ich dachte so, das wird, glaube ich, irgendwie eine Ablenkung davon sein, also nicht bewusst von ihm, aber alle reden jetzt wieder drei Tage über Insiderhandel, obwohl es eigentlich gerade um Zölle geht.
Ich verstehe, was du meinst. Ich meine, es ist ja auch eine wirklich random Aussage gewesen, so ein bisschen gefühlt aus dem Nix und wo sich viele auch nicht unbedingt angesprochen gefühlt haben. Aber wenn man diesem Aufruf gefolgt wäre und, sagen wir mal, ganz konservativ in einem breit gestreuten ETF mit USA-Fokus eingestiegen wäre, ja, dann hätte man nur ein paar Stunden warten müssen, bis man ordentliche Gewinne gesehen hätte. Denn die Kurse, die sind an dem Nachmittag nach diesem Post relativ schnell durch die Decke gegangen.
Und das ist natürlich ein besonderer, wie formuliert man es jetzt diplomatisch, Ablauf der Ereignisse. Er schickt einen Post raus, aber es gab noch gar keine offizielle Ankündigung, dass er die Zölle zurücknimmt. Also an seinem Morgen schickt er diesen Post raus, great time to buy. Es gab dann vermutlich Menschen an dem Morgen, die auf Basis von Trumps Post denken, was kann das jetzt bedeuten?
Kommt hier vielleicht was?
Ist das eine Andeutung? Kaufe ich vielleicht bei Aktien nach? Und ein paar Stunden später, um 13 Uhr irgendwas, Ortszeit, kommt dann die Ankündigung von einer offiziellen Zollpause, wie Trump das nennt. Also es gibt vielleicht Käufe nach seinem ersten Post. Das wäre das Szenario.
Genau, aber bei Insiderwissen, da würde man ja davon ausgehen, wenn ich Insiderwissen habe, dann kaufe ich natürlich vor der Veröffentlichung der Infos, also vielleicht sogar vor dem Post, Aktien nach. Und das ist das zweite Szenario und das wäre dann definitiv Insider-Trading. Dafür gibt es jetzt aber nur vage Vermutungen.
Genau, deswegen gucken wir uns das mal an. Was zählt eigentlich als Insiderhandel in den USA und was zählt nicht dazu? Und klären vielleicht mal so ein bisschen die Vorwürfe, die im Raum stehen. In den USA versteht man unter Insiderhandel das Kaufen oder Verkaufen von Aktien oder Anleihen auf der Basis von nicht öffentlichen Informationen über diese Aktien oder Anleihen.
Ich glaube, ganz pragmatisch kann man sich das am besten so vorstellen. Sagen wir mal, du arbeitest bei einem großen Pharmakonzern. Du weißt Bescheid, dass bald ein bahnbrechendes neues Medikament rauskommt. Du hast also Insider-Informationen, die andere oder vielleicht sogar kein anderer hat. Und du deckst dich deshalb vor der offiziellen Ankündigung mit Aktien ein. Die steigen dann natürlich im Wert. Du bist reich. Und vielleicht bald im Gefängnis wegen Insider-Trading.
Ja, das ist dann die Win-Lose-Situation. Und einer der ältesten Fälle, vielleicht mal als Fun-Fact, Random-Fact aus der Recherche, der zu Insider-Handel genannt wird, ist der von William Duer. Der war 1789, I kid you not, sehr, sehr, sehr lange her, der stellvertretende Finanzminister der USA unter Alexander Hamilton. Allerdings ist er 6 Monate nach seiner Ernennung zurückgetreten, weil eben entdeckt worden war, dass er damals auch schon seinen Zugang zu vertraulichen Informationen genutzt hat, um mit Aktien und Anleihen zu spekulieren.
So, und um ins Heute wieder zurückzukommen, zur Frage, ob das von Trump jetzt Insider-Trading war, da stellen sich verschiedene Fragen. Eine ist, hat Trump jetzt selbst Insider gehandelt? Relativ unwahrscheinlich. Haben Leute aus seinem Umfeld Insider gehandelt? Da wird's halt schon ein bisschen spicy.
Genau, weil es gibt nämlich eine republikanische Abgeordnete namens Marjorie Taylor Greene, die kurz vor der Ankündigung von Trump, dass eine Zollpause kommt, also dieser wirkliche Post, die Bestätigung, dass die Zollpause kommt, für einen mindestens 5-stelligen Betrag neue Aktien gekauft hat. Das wissen wir, weil US-Abgeordnete solche Käufe offenlegen müssen, in der Regel zwischen 30 Tagen und 45 Tagen nach den Deals. Also, eine enge Vertraute von Trump kauft Aktien und vielleicht am interessantesten, und da wird es wirklich juicy, ist, dass Green schon am 8. April, also einen Tag vorher, also wo sie noch nicht einmal wissen konnte, dass dieser Post kommt, ordentlich nachgekauft hat.
Sie sagt, alles Zufall.
I have a fiduciary agreement with my portfolio manager. I don't place my buys and sells. That's something that the portfolio manager does for me. And he did a great job. Guess what he did? He bought the dip. And that's what anybody that has any financial sense does when they know the market's going to be going down. That was obvious to everyone. That wasn't anything. That wasn't a secret. Big, big public information.
Ja, well, ne? He bought a dip. Also so gut wie er hat gekauft, als die Kurse relativ am Boden waren. Die gute Frau, die erzählt uns, eigentlich hat sie ja damit gar nichts zu tun. Also weder kauft sie noch verkauft sie Aktien. Dafür hat sie einen Portfolio-Manager und der ist besonders schlau und der hat das getan, was jeder getan hätte, nämlich gekauft, als die Kurse ganz, ganz, ganz weit am Boden sind. Und anscheinend ist er halt wirklich besonders klug.
Stellt sich natürlich die Frage, wie heißt der Mann? Schick uns den Kontakt.
Können wir den finden?
Genau. Und er ist anscheinend schlauer als alle anderen. Aber man muss dazu sagen, zu ihrer Verteidigung, es ist jetzt auch nicht so außergewöhnlich, dass einzelne Anlageberater oder Anlagemanager Aktien nachkaufen, wenn der Preis niedrig ist. Das heißt, es ist kein Beleg dafür, dass wirklich mit ihren Insider-Informationen, die sie irgendwo ja hatte, das muss man ja auch erst belegen, irgendwie dieser Kauf getätigt wurde. Aber es stellen sich auf jeden Fall Fragen im Anschluss.
Definitiv. Und wer jetzt auch drauf guckt, sind andere Politiker in den USA. Ja, da wird es in den nächsten Wochen nochmal interessant. Ich glaube, so viel ist klar. Die Demokraten im US-Parlament, die gucken da jetzt nämlich ganz genau drauf, welche Abgeordneten hier welche Deals gemacht haben, weil da schon gesagt wird, Leute, hier ist irgendwas im Busch.
Genau. Gleichzeitig muss man sagen, auch Rechtsprofessorinnen und Rechtsprofessoren in den USA sind uneins, ob das hier wirklich als Fall von Insider-Trading taugt. Denn man kann den Käufern ja wirklich nicht ganz genau nachweisen, dass sie Insider, also nicht öffentliche Informationen genutzt haben. Und die Frage ist auch, war dieser Truth Social Post am Morgen, dieser Great Time to Buy Post, nicht im Prinzip eine öffentliche Information, die wir alle, wenn wir nur ein Konto hätten oder darüber Bescheid wüssten, eigentlich auch nutzen können? Und ob der Post sozusagen eigentlich nur die eigentliche Zollpause dann vorweggenommen hat?
Ed bleibt spannend. So viel ist klar. Dass wir aber überhaupt wissen, was Abgeordnete und hohe Regierungsbeamte in den USA so an privaten Aktieninvestments haben, das ist, würde ich sagen, ja auch schon mal besonders, ne? Vielleicht ist das sogar auch der erste What-the-fuck-Moment dieser Recherche. Wir sind nämlich im Zuge der Recherche auf ziemlich wilde Webseiten gestoßen. Die haben dann so Namen wie Politician Insider Trading Activity oder Congress Stock Tracker oder Capital Trades. Und Markus, ich würde vorschlagen, wir gucken uns so eine Seite direkt mal an und gucken mal, was die so an Deals machen, die Politiker.
Political Insider Tracking.
Was siehst du?
Ich sehe hier tatsächlich Byron Donalds, Rohit Khanna und Marjorie Greene, einige Käufe.
Ein bekanntes Gesicht.
Genau, Palantir Technology $8,000, Nvidia Corporation $8,000, Merck $8,000, also so einiges. ASML, also die hat wirklich gut zugekauft bei allen möglichen Aktien.
Ich glaube, der Portfolio-Manager von ihr, der hat ordentlich zu tun.
Ja, by the dip, auf jeden Fall. Also es ist interessant, ihr könnt euch da gerne mal reinklicken. Wir verlinken euch das in den Shownotes. So oder so interessant, dass man diese Informationen überhaupt hat in den USA. Wenn möglich, ist dieser Portfolio-Ticker und diese Arten von Websites überhaupt erst durch ein US-Gesetz aus dem Jahr 2012, dem sogenannten Stock Act. Und da steht geschrieben, dass der Präsident, der Vizepräsident, auch hochrangige Mitglieder der Regierung und der Justiz und auch Abgeordnete, allgemein gesprochen so ziemlich alle, die Rang und Namen haben in der US-Politik, dass die jeden Kauf, Verkauf oder auch Tausch von Wertpapieren im Wert von mehr als 1.000 US-Dollar mitteilen müssen. Wie schon erwähnt, 30 bis 45 Tage, nachdem die geschehen sind.
Also, und ich würde jedem mal empfehlen, sich die Bewegungen da anzuschauen, einfach weil es spannend ist und weil man sich dann ein eigenes Urteil fällen kann. Bei dieser Recherche sind wir dann auch auf was gekommen, wo ich persönlich sagen würde, finde ich ein bisschen crazy, vielleicht auch ein bisschen weird. Es gibt nämlich anscheinend Leute, die sagen, naja, die da oben in den USA, die werden safe exklusive Infos haben. Die wissen ganz genau, was bald kommt und was bald toll oder gut funktioniert. Und deshalb gibt es zwei börsengehandelte Fonds, die den Aktienhandel von Demokraten oder Republikanern verfolgen.
Und die laufen auch nicht so schlecht, muss man sagen. Ja, das ist also interessant. Interessant ist aber, dass nicht nur in den USA gegen Trump ermittelt werden kann, jetzt mal wieder zurückzukommen zum Thema Insiderhandel und den Vorwürfen, genau, sondern vielleicht sogar in Europa. Und wir haben dafür mit Lars Klön von der HU Berlin geschrieben, der ist der Professor, Juraprofessor. Und der hat uns zumindest schriftlich auf unsere Fragen geantwortet. Und was er da geschrieben hat, ist ziemlich interessant, denn er sagt, Trumps Post könnte nicht nur in den USA Ermittlungen nach sich ziehen, sondern auch in der EU. Die Europäische Marktmissbrauchsverordnung, MAR wird die, glaube ich, abgekürzt, gilt nämlich extraterritorial, also auch wenn die sogenannte Tatbegehung außerhalb der EU erfolgt. Klingt alles nach Juristensprech, aber ist sehr interessant. In diesem Fall also ist die Tatbegehung in den USA, aber die Information, dass es eine Zollpause ansteht, war sowohl in den USA, sagt Lars Klön, als auch in Europa eine kursrelevante Information.
Ich weiß nur nicht, ob Trump sich davon beeindrucken lässt.
Ja, ich finde es interessant, dass es auch außerhalb der USA irgendwelche Folgen haben könnte. Und das Interessante ist jetzt aber, dass man Trumps Kaufempfehlung vielleicht eben nicht nur als Kaufempfehlung für amerikanische Aktien lesen kann, sondern allgemein für Global Market, sozusagen auch für europäische. Und dann greift hier ein Verbot der Europäischen Union. Lars Klön hat geschrieben, dass, Zitat, wenn man Trumps Post als Kaufempfehlung nicht nur für amerikanische, sondern auch für europäische Aktien versteht, dann könnte hier das sogenannte Empfehlungsverbot greifen.
Ja, und gleichzeitig ist auch unser Juraprof sich eher unsicher, ob so ein Verfahren wirklich durchkommen würde. Der sagt, es sei trotzdem fraglich, ob es sich hierbei um eine klare Kaufempfehlung handelt, da Trump ja oft sehr mehrdeutig und auch unverbindlich kommuniziert. Ich finde, das hat er sehr, sehr höflich verpackt. So viel also zu der Frage, was da auf Donald Trump wirklich zukommen könnte.
Das finde ich eigentlich auch interessant, dass sozusagen erratische Kommunikation einen zum Teil schützen kann.
Ja.
Genau. Also ihr kennt uns, Bigger Picture ist ja unser zweiter Vorname und wir haben uns mal gefragt, wie sieht es eigentlich bei uns aus? Klar, man kann jetzt diese Frage zu den USA stellen, zu Trump und so weiter. Aber wie ist es eigentlich in Deutschland bei unseren Abgeordneten, bei unserem Bundestag?
Ja, und deshalb haben wir mal nachgefragt bei jemandem, der vor kurzem noch im Bundestag auch drin war, drin saß. Lennart Öl von der SPD, der war in den letzten 4 Jahren im Bundestag und auch im Finanzausschuss. Jetzt ab dieser Wahlperiode ist er aber raus.
Also verpflichtende Offenlegungsregeln für Bundestagsabgeordnete, was ihre Vermögenswerte allgemein betrifft, also ob das jetzt Aktien, Wertpapiere, Immobilien oder Gold ist, das gibt es nicht.
Das alleine finde ich übrigens schon erstaunlich, zumal es im Bundestag ja schon Regeln gibt, dass zum Beispiel Nebeneinkünfte angegeben werden und da auch die Idee ist, dass eventuell Interessenkonflikte transparent gemacht werden. Lennart Öl hat in so einem Gespräch auch verraten, dass er selbst ein Portfolio in seiner Bundestagszeit hatte und auch immer noch hat. Und er ist sicher nicht der Einzige. Ich glaube, so viel kann man sagen.
Ja, gleichzeitig muss man aber auch sagen, wenn es einen Anhaltspunkt für Insider-Trading gibt, dann ermittelt bei uns ja auch die zuständige Behörde. Das passiert zum Beispiel, wenn verdächtige Transaktionen festgestellt werden oder Insider-Informationen unbefugt weitergegeben werden. Und da haben wir auch mal bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, der BaFin, nachgefragt, ob in Bezug auf die aktuellen Zolldeals ermittelt wird. Und die Antwort?
Die BaFin berücksichtigt im Rahmen ihrer laufenden Aufsicht routinemäßig alle Sachverhalte, die Kursbewegungen am Markt auslösen können. Bei konkreten Anhaltspunkten auf Marktmissbrauch ermittelt sie. Und vielleicht dazu noch, muss man sagen, sie bitten auch um Verständnis, dass die BaFin sich zu Einzelfällen grundsätzlich nicht äußert.
Markus, ganz ehrlich, also ich finde das sehr, sehr wenig konkret von der BaFin und ich habe große Fragen, denn woher wissen die denn von Verdachtsmomenten, wenn keiner das offenlegen muss, wenn keiner transparent sein muss? Ich glaube, das ist was für eine mögliche weitere Folge. Und trotz allem, der ehemalige Bundestagsabgeordnete, der zweifelt auch daran, dass es wirklich Abgeordnete gibt, die mit Insiderwissen enorme Gewinne machen und das ist seine Begründung.
Also diese Abgeordneten müssen ja anscheinend auch einen sehr guten Draht zum US-Präsidenten haben, der das dann ja auch in der Executive Order einfach so entscheidet. Das System der Bundesrepublik ist dann ja schon so, man muss sich in einer Koalition einig sein und über die Zollpolitik entscheidet dann am Ende die Europäische Union. Bis dahin vergeht ja auch unheimliche Zeit ins Land und der Sinn von Insiderhandel ist ja, die Informationen möglichst schnell zu nutzen, Informationsvorsprung an den Kapitalmärkten zu haben.
Das stimmt, ist auch interessant. Also die Zollpolitik kann jetzt in der deutschen Politik vielleicht nicht direkt durchschlagen auf ein Aktieninvestment. Aber man muss ja sagen, es gibt ja als Politiker lauter Entscheidungen, auch wo man, sag ich mal, Fördergelder für Unternehmen bereitstellt. Oder ja, wenn man eben politische Entscheidungen im Finanzausschuss oder Wirtschaftsausschuss trifft, die auch Unternehmen betreffen. Und in der Hinsicht würde ich sagen, muss man schon manchmal raufgucken, was für Investments da über den Tisch gehen. Das wäre jetzt vielleicht my humble Senf. So, das war unsere Sonderfolge What the Wirtschaft. Vorwurf Insiderhandel klingt super aufregend, juicy, aber die Wirklichkeit ist etwas komplexer als diese Vorstellung von einem Politiker, der sich die Taschen voll macht. Gleichzeitig ist es schon krass, dass man in den USA alles abgebildet bekommt, mit etwas Zeitverzug, was die Abgeordneten so an Aktiendeals machen.
Und was wir schon sagen können, ist, dass es bedenklich ist, wenn vor so einer riesigen und auch wirklich weltumfassenden politischen Ankündigungen ein Kaufaufruf vom US-Präsidenten ausgeht. Und natürlich kann der theoretisch machen, was er will. Das hat Trump auch immer wieder bewiesen. Aber die Folgen, das ist schon krass.
Genau, seine Verteidigungslinie, muss man sagen, gab auch ein Statement vom Weißen Haus, war ja, dass er einfach die Märkte beruhigen wollte, weil die sozusagen durchdrehen. Und der Post war gar nicht die Vorwegnahme der Entscheidung, sondern einfach ein Beruhigungspost.
Und daran ist er besonders gut.
Kann man natürlich mal so stehen lassen. Und ob es in den USA noch mehr Fälle wie den der republikanischen Abgeordneten Green gibt, die sich ordentlich mit Aktien eingedeckt hat, noch bevor dieser finale Post rausging, das werden die nächsten Wochen zeigen. Dann werden nämlich diese Tracker aktualisiert werden.
Ja, und auf jeden Fall sollten wir in Deutschland nicht nur mit so ständigen Kopfschütteln in die USA reagieren, weil dort gibt's ja immerhin Transparenz über Börsengeschäfte von Politikerinnen und Politikern. Wir haben das nicht.
Soweit ist es alles von uns für diese Woche. Nächste Woche ist dann schon die nächste Folge dran, yay, nämlich zum Mar-a-Lago-Accord und der Zukunft der Weltwirtschaft. Bei Fragen, Lob, Kritik, kleinen Ideen, großen Ideen, Themenvorschlägen, schreibt uns gern an whatthewirtschaft@deutschlandfunknova.de. Unsere Folgen und alle möglichen anderen Themen mit Wirtschaftsbezug könnt ihr in der Deutschlandfunk-App hören.
Die Hosts dieser Folge, das waren einmal der Markus Wolf und Burchan Kim.
Den Faktencheck haben Merle Körber und Simon Tamjalev übernommen.
Produktion von Marcel Christmann.
Und die Redaktion hatte Anne Göbel.
Und wir sagen
bye bye.
Deutschlandfunk Nova. What the Wirtschaft. Jeden zweiten Donnerstag neu in der Deutschlandfunk-App. No.